Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Identitätsprobleme. Wie wir uns künftig im Netz legitimieren werden. Smarte Bürger. Neue Ausweise für die digitale Stadt. Schmallippig. Deepfakes ermöglichen Videokonferenzen mit extrem knapper Bandbreite. Und das digitale Logbuch. Jenseits.
Wir befinden uns gerade an einem Wendepunkt, was IT-Sicherheitsarchitekturen angeht. Es ist kein ganz neues Konzept, dabei geht es halt um eine kontinuierliche Authentifizierung.
So beschreibt Markus Hertlein, Gründer des Authentifizierungsanbieters Sciences, die gegenwärtige Situation im Bereich digitaler Identitäten. Die Europäische Union und auch die Bundesregierung, die stellen erhebliche Mittel bereit, um Konzepte sogenannter selbstbestimmter Identitäten zu entwickeln und auch umzusetzen. Was genau das ist und warum überhaupt selbstbestimmte Identitäten nötig werden, das erklärt uns jetzt Peter Welchering, oder?
Ja, ich versuche es zumindest. Denn bei diesen Konzepten geht es darum, sich im Netz auszuweisen. Aber vor allen Dingen Dokumente, die auf ihre Richtigkeit überprüft werden müssen, wie etwa Uni-Diplome oder Schulzeugnisse, dass man diese Dokumente so an den Empfänger schicken kann, dass der die Sicherheit hat, diese Dokumente sind überprüft und richtig. Und das wird dann erweitert auf Konzepte für smarte Städte. Wenn ich etwa mein E-Auto lade oder aus dem in der Garage stehenden E-Auto gerade Strom ins Netz zurückspeise, weil der gerade gebraucht wird, oder wenn ich einen Bewohnerparkausweis beantrage, dann soll das mit Authentifizierungstechniken gemacht werden, bei denen ich mich nicht einmal mehr mit Benutzerkonto und Passwort anmelden muss, sondern meine Identität soll sozusagen mitgeliefert werden. Und da setzt die Bundesregierung wie auch die EU-Kommission sehr stark auf sogenannte Self-Sovereign Identity, also selbstbestimmte Identität. Aber das Konzept hat Kratzer erfahren, weil nämlich solche Konzepte wie etwa das digitale Schulzeugnis der Bundesdruckerei oder auch die ID-Wallet genannte Ausweis-App ganz erhebliche Sicherheitslücken und Datenschutzlücken ausweisen. Und die EU weigert sich zwar noch, die Erkenntnisse aus genau diesen Erfahrungen, diesen Sicherheitsanalysen in ihre Gesetzgebungsverfahren über die elektronische Identität mit einzubeziehen, aber weil die Stimmen der Kritiker lauter werden, weil die Diskussion intensiver wird, ist das eben nur noch eine Frage der Zeit. Die müssen darauf reagieren.
Und deshalb haben wir uns mal aufklären lassen, wie das funktionieren soll mit der selbstbestimmten Identität und wie Identitätsprüfungen auch in Smart-City-Konzepten eingesetzt werden.
Das Konzept klingt einfach und zunächst einmal überzeugend. Der künftige Arbeitgeber soll sicher sein können, dass das von der Bewerberin oder dem Bewerber zugemailte Zeugnis echt ist. Der Online-Shop will die richtigen Namen und die korrekten Adressen der Bestellenden haben und auch die Stadtverwaltung will es genau wissen. Den Anwohnerparkausweis gibt es nur für jene Antragstellende, die auch wirklich im Viertel wohnen. Um diese Nachweise führen zu können, erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Kundinnen und Kunden oder Bürgerinnen und Bürger von einem Identitätsdienstleister eine Datei, die sie auf ihrem Smartphone speichern. Und mit einer Identitäts-App können sie dann geforderte digitale Dokumente zuverlässig verschicken. Klingt gut, hat aber einen Haken, meint Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann.
Man muss das ja so sehen, dass nicht nur all die Anbieter dann beglaubigte Daten von uns bekommen, sondern auch der eine Identitätsprovider bekommt von uns die Informationen als BürgerInnen, wo wir uns überall anmelden. Das bedeutet, eigentlich bauen wir uns damit ein Tracking-System für BürgerInnen, wo dieser eine Anbieter viel mehr Daten über uns bekommt, als es heute der Fall wäre.
Der gläserne Konsument wäre die Folge. Das lasse sich mit einem etwas anderen Verfahren vermeiden, meint Markus Hertlein vom Authentifizierungsdienstleister Xensis.
Daten dort, wo die liegen, das ist kein klassischer Self-Sovereign Identity-Ansatz, wie wir ihn so häufig hören, mit Daten auf dem Telefon speichern, das machen wir nicht, sondern wir sagen, die Daten des Nutzers liegen verifiziert vor, beispielsweise bei den Stadtwerken, die liegen bei meiner Kommune vor, die liegen in den Registern, Stichwort Registermodernisierung. Und wir wollen dem Nutzer nur eine transparente Möglichkeit geben, mit diesen Daten Dienste in der Smart City zu nutzen.
Schaltstelle des ganzen Verfahrens bleibt dennoch das Smartphone derjenigen, die solche Identitätssysteme benutzen. Denn die gewünschten verteilt liegenden Daten und Dokumente gibt die Smartphone-Eignerin oder der Eigner über die digitale Brieftasche auf dem Smartphone frei. Sie oder er scannt zum Beispiel den QR-Code an der Ladesäule ein und die digitale Brieftasche auf dem Smartphone übermittelt die vom Ladesäulenbetreiber gewünschten Daten. Lilith Wittmann wendet deshalb ein:
Ich verliere ganz schnell die Kontrolle über meine Daten, weil ich habe irgendwann keinen Überblick mehr drüber. Wo habe ich denn mal so einen QR-Code gescannt und wo liegen denn da meine Daten? Und wenn ich die einmal weitergegeben habe, habe ich natürlich auch keine Kontrolle mehr darüber, was mit denen passiert. Also haben wir da quasi einen ganz einfachen Weg geschaffen, um garantiert echte staatliche Ausweisdaten an ganz viele Leute zu verteilen.
Und diese Daten könnten missbraucht werden. Etwa so:
Diese Person, die hat den Namen, die ist vielleicht dann und dann geboren, wohnt da und da und hat ein E-Auto. Und vielleicht habe ich auch noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer von der Person. Und wenn ich das als Hackerin erstmal habe, dann kann ich natürlich mir überlegen, dann schicke ich der Person vielleicht mal eine gefälschte, sehr echt aussehende E-Mail mit sehr vielen Informationen über die Person drin und fordere die auf, nochmal die Rechnung von der E-Tankstelle zu bezahlen zum Beispiel. Und so kann ich Leuten zum Beispiel Geld klauen. Nennt man dann Phishing. Und da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Angriffsmöglichkeiten.
Um diese Angriffsmöglichkeiten auszuschalten, schlagen Sicherheitsforscherinnen und Forscher ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor. So könnte etwa die E-ID des Personalausweises weiter für Authentifizierungen im Netz genutzt werden, würde aber auf bestimmte Anwendungsfälle eingeschränkt. Und nach wie vor sollen sich Netznutzerinnen und Nutzer möglichst ohne Preisgabe ihrer staatlich beglaubigten Identität im Netz bewegen können.
Gerade in der smarten City, bei der ja viele Transaktionen möglichst automatisiert ablaufen sollen, da liegen die Vorschläge sehr weit auseinander. Sind denn Anonymität und sichere Transaktionen in den Netzen der smarten Stadt ja überhaupt miteinander vereinbar, Peter?
Das kommt immer drauf an. Also ich muss da sehr genau drauf schauen, wo brauche ich beispielsweise eine staatlich beglaubigte Identität und wo nicht. Und wenn ich etwa ein Abrechnungskonto bei den Stadtwerken eröffnen will, dann brauchen die natürlich eine Bestätigung meiner Identität. Da bin ich ja bisher auch mit dem Personalausweis hingegangen, dann habe ich den Personalausweis vorgezeigt und mein Konto bei denen eröffnet. Und in der Regel hat ein Stadtwerke-Mitarbeiter eben dann auf den Kontodokumenten vermerkt, dass er den Personalausweis gesehen hat, die Identität überprüft hat. Den zu kopieren, das war ja eigentlich nicht vorgesehen, obschon es in Einzelfällen auch geschehen ist. Und diesen Prozess, den kann ich auch digital abbilden mit dem Vorzeigen des Personalausweises. Nämlich das Stadtwerkesystem, das prüft dann meine Identität und speichert diesen Prüfvermerk und eben nicht meine Identitätsdaten. So wie auch der Stadtwerke-Mitarbeiter früher eben meinen Personalausweis überprüft und eben nicht kopiert hat.
Der beliebter Anwendungsfall in solchen Konzepten lautet ja dann immer, dass mein E-Auto an der Ladesäule Strom tankt, aber zu Hause in der Garage dann Strom ans Netz wieder abgibt, weil da gerade Bedarf ist. Das muss ja irgendwie abgerechnet werden.
Ja, und dieses Beispiel ist auf vielen Konferenzen wirklich rauf und runter diskutiert worden. Und dabei hat sich eigentlich deutlich gezeigt, für genau solche Abrechnungen, da wird natürlich die Kontonummer etwa der Stadtwerke benötigt. Also meine Kontonummer, die ich bei den Stadtwerken habe als Kunde. Oder Kundennummer kann man die auch nennen. Die muss natürlich auch nochmal bei allen Transaktionen mit den entsprechenden Zertifikaten abgesichert sein, wenn die weitergeschickt wird. Aber dafür muss ich ja nun nirgendwo meine eigene digitale Identität hinschicken. Da reicht ja meine Kundennummer oder Kontonummer und das ist eben der entscheidende Punkt.
Aber in diesem ganzen Spiel benötige ich doch immer noch eine ja quasi öffentliche Ausgabestelle für eine öffentliche Legitimation von Identitäten.
Ja, und da geht die Diskussion darum, ist das ein Marktgeschehen oder macht der Staat das selbst? Also diese Ausgabestelle für staatliche Legitimation von Identitäten, die haben wir analog ja auch schon. Wenn ich einen Personalausweis brauche, dann gehe ich zum Einwohnermeldeamt. Und sowas kann ich eben auch künftig digital machen. Aber ich muss den vollen Identitätsdatensatz dann ja noch längst nicht überall hinschicken und das soll der Staat machen. Das soll eben eine staatliche Ausgabestelle geben und nicht verschiedene Identitätsdienstleister, die dann diese in Anführungszeichen hoheitlichen Aufgaben des Staates gegen Bezahlung übernehmen. Und das ist ja auch ein Punkt, der beim Konzept einer digitalen Identität im Europäischen Parlament gerade in der letzten Zeit wieder intensiver diskutiert wird. Ja, und drittens kommt dann noch hinzu, die Identitätsprüfung, die müssen wir so sparsam wie möglich einsetzen. Das heißt, so wenig Datenpunkte wie da eben möglich abfragen, keine Datenpunkte verdichten und die volle Identitätsabfrage, die soll nur in den Fällen passieren, in denen sie wirklich unbedingt nötig ist. Siehe Kontoeröffnung bei den Stadtwerken oder sowas, aber beispielsweise nicht bei der Bestellung in einem Onlineshop.
Digitale Identitäten und deren Nachweise in smarten Systemen, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Alex Weibel, Professor für Sprachübersetzungstechnologien am Karlsruhe Institut für Technologie und der Carnegie Mellon University, ist abgetaucht. Allerdings nur im übertragenen Sinne, denn er hat ein Feldexperiment zu Videokonferenzsystemen mit extrem geringen Bandbreiten in den Atlantik verlegt, nämlich zum Wrack der Titanic südlich von Neufundland. Obwohl Funkverbindungen nicht möglich sind, konnte er ein Videotelefonat zwischen Tauchboot in 4000 Metern Tiefe und dem Forschungsschiff führen. Wie er das angestellt hat, das hat er mir im Interview erklärt.
Im Wesentlichen bin ich kurioserweise auf ein Problem gestoßen, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert, nämlich dass man unter Wasser nicht funken kann. Im Salzwasser und besonders in großer Tiefe kann man per Radiosignale nicht übertragen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das vielleicht ganz natürlich zu verstehen, aber aus dem Grunde gibt es keine gute Funkverbindung in Unterseebooten. Sodass also dieses Problem eigentlich ganz ähnlich ist mit vielen anderen Situationen, wo man einfach nicht genügend Bandbreite hat. Was man macht im Unterseeboot ist, man benutzt akustische Signale, Sonarsignale, um Messages zu übertragen. Das geht in der Tat, aber die Bandbreite ist sehr niedrig. Was dazu führt, dass man im Wesentlichen nur Textmessages schicken kann, und das bedeutet, dass man im Unterseeboot eine Textmessage an die Oberfläche schicken kann und dann bekommt man eine Antwort zurück, und das ist mühsam, weil die Forscher in einem Unterseeboot dann also ständig damit beschäftigt sind, Textmessages zu tippen und dann meistens Kürzel benutzen und Sachen übertragen.
Das könnte man fast sagen, das sind Bandbreiten wie damals zu Zeiten, als es noch Akustikkoppler und Modems gab.
Genau. Und auf diese Weise ist das natürlich extrem langsam. Man kann in dieser Weise dann keine Sprache übertragen und schon gar kein Video, sondern das geht nur mit Textmessages, dass man sich einen Text hin und her schicken kann. Und wie gesagt, der Text muss getippt werden und er ist dann meistens auch noch abgekürzt. Das heißt, es ist mühsam und nicht besonders informativ.
Und bei diesem Tauchgang, dem besagten zum Wrack des Titanic, da haben Sie bewiesen, dass man doch Videokonferenz führen kann?
Naja, es sind zwei Sachen aufeinander gekommen. Auf der einen Seite wurde mir erst bewusst, dass dieses Problem existiert. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich ein Problem, das man eigentlich an vielen Orten der Welt hat, auch in Entwicklungsländern oder wenn selbst bei uns manchmal die Internetleitung sehr unterbrochen oder schlecht ist, dann hat man auch da kurzfristig mal ganz schlechte Bandbreite und Verbindung. Das heißt, in vielen dieser Fällen hätte man gerne irgendwie Unterstützung, wie man Video und Audio besser übertragen kann. Nun, wie macht man das? Wir sind sozusagen da natürlich mit unserer eigenen Technologie auf das Problem herangegangen. Und was ich tue, ist seit Jahren an Sprachübersetzung zu forschen, nämlich, dass wir akustische Signale erstmal umwandeln in Text und dann übersetzen wir diesen Text auf eine andere Sprache und drücken den dann in Untertiteln aus, wenn man zum Beispiel Vorlesungen in der Universität simultan übersetzen möchte. Das ist eine Spezialität, der wir uns schon seit mehreren Jahrzehnten gewidmet haben. Es gibt ja inzwischen nun Dienste und seit 2012 haben wir das an der Universität sogar als einen Dienst für Studierende, die vom Ausland kommen und Deutsch nicht können. Da nehmen wir die Sprache des Vortragenden oder des Professors, wir erkennen die in Text und übersetzen sie dann in die andere Sprache und bauen dann Untertitel auf dem Laptop oder Handy des Studierenden auf. Nun, die tatsächliche Übersetzung läuft natürlich jetzt in Text und wir haben sozusagen den Schritt der Umwandlung der gesprochenen Sprache auf Text ohnehin schon als Teil dieser Technologie, sodass uns eigentlich jetzt nur noch fehlt die Umwandlung des Textes auf der anderen Seite wieder in Video und Audio.
Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Forscher bin, der in so einem Tauchboot drin ist, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann spreche ich meine Botschaft, als wenn ich mit jemandem telefonieren würde. Ein Computer setzt das um in Text. Dieser Text wird dann per Sonar, also Ultraschallwellen oder Schallwellen, an das Schiff oben transportiert. Und was passiert da dann?
Genau. Also wir erkennen die gesprochene Sprache im U-Boot. Wir wandeln sie in Text um und schicken sie dann über Sonarsignale an die Oberfläche. An der Oberfläche erscheint dann zunächst mal nur eine Textmessage und diese Textmessage muss dann umgewandelt werden in gesprochene Sprache und hoffentlich auch Video. Für die gesprochene Sprache gibt es nun Sprachsynthese. Das ist eine Technologie, die wir ja auch benutzen, wenn wir zum Beispiel im Dialog zwischen Sprachen hin und her übersetzen. Das heißt, wir nehmen den Text und wandeln den dann wieder in akustische gesprochene Sprache um. Das Problem dabei ist natürlich, dass diese gesprochene Sprache jetzt nicht mehr so klingt wie die Person, die gesprochen hat, sondern das ist eine neutrale, synthetische Stimme, die von Forschern eben als Synthesegerät entwickelt worden ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich das Gefühl oder das Gespür eines Gespräches vermitteln wollen, müssen wir dieses akustische Signal, diese synthetische Stimme, wieder zurückverwandeln in die Stimme der Person, die gesprochen hat. Diese Technologie nennt sich dann Voice Conversion. Das heißt, wir benutzen diese standardsynthetische Stimme und konvertieren sie wieder in die Stimme der Originalperson, die unten tatsächlich gesprochen hat im U-Boot, sodass diese Stimme dann nun so wieder klingt wie die Person, die unten gesprochen hat.
Haben Sie das denn jetzt konkret ausprobieren können und klappt das reibungslos?
Es gab tatsächlich Problemchen, die aber aus der Situation her bedingt sind. Die Technologie hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wir konnten in der Tat im U-Boot die Sprache in Text verwandeln. Und die Sonarsignale haben die Texte auch übertragen über Sonar an die Oberfläche. Und an der Oberfläche fand tatsächlich auch die Synthese statt. Wir konnten es leider nicht sehr lange ausprobieren, weil in der Tat die Situation unten im U-Boot sehr gefährlich ist. Und man möchte natürlich jetzt nicht gleich beim ersten Mal mit einer vollen Kommunikation, einer ganz neuen vollen Kommunikation, die existierende unterbrechen oder stören und möglicherweise damit die Menschen im U-Boot in Gefahr setzen. Das heißt, wir durften sozusagen nur während der Tauchfahrt kurz das tun und dann ging es wieder in der üblichen textuellen, langsamen und mühsamen Weise weiter, aber aus Sicherheitsgründen, sodass wir dort in eine kritische Kommunikation nicht gleich von vornherein eingreifen und diese möglicherweise stören.
Gut, das ist natürlich notwendig, dass man so etwas auch mal in echt ausprobiert. Das gehört einfach dazu. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zum Bild. Sie treiben schon einen enormen Aufwand, um eben halt tatsächlich die Stimme zu erkennen, sie zu übertragen, sie zu synthetisieren und umzuwandeln in eine natürlich sprachliche Stimme des real existierenden Sprechers. Welchen Aufwand muss man dann erst treiben, um das Ganze dann auch noch mit bewegtem Bild zu machen?
Ja, das ist noch ein zusätzlicher Schritt, den wir machen, der allerdings für viele Anwendungen auch sehr wichtig ist. Wir haben zunächst mal eine Videoaufnahme ursprünglich von der Person, die tatsächlich spricht. Das heißt, wir haben das in diesem Fall im U-Boot mit einer Aufnahme, die vorher schon geschehen ist, getan. Mit diesem Video hat man nun das Gesicht der Person und so, wie die Person normalerweise spricht. Wir müssen es nun nur hinbekommen, dass die Person, das Gesicht und die Lippen sich so bewegen wie die gesprochene Sprache, die wir übertragen. Das heißt, wir haben also dann das Video der Person so verändert mit einem neuronalen Netz, dass die Lippenbewegung simuliert und sie anpasst an die gesprochene Sprache. Das heißt, unser neuronales Netz nimmt Video der ursprünglichen Person, verändert die Lippen und den Gesichtsausdruck und die Gesichtsbewegung, wandelt das so um, dass dann ein Video entsteht der Person, die die Sätze spricht, die aus der Synthese herausbekommen. Es entsteht sozusagen also der Eindruck des komplett natürlichen Sprechens der Person, so wie sie unten im U-Boot tatsächlich gesprochen hat.
Das Schöne, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dann auch, dass man für das eigentliche Bild, also für die Videosimulation, keine zusätzlichen Daten haben muss, weil das bereits in der Sprache oder in dem, was gesagt werden soll, mit inkludiert ist.
Genau, so ist es. Das heißt, wir müssen nicht mehr das Bild übertragen, wir müssen die Stimme nicht mehr übertragen, sondern nur den Text, die Worte, die gesprochen worden sind. Den Rest macht unsere künstliche Intelligenz, nämlich, dass sie das Gesicht wieder rekonstruiert, die Stimme rekonstruiert und die Lippen so bewegen lässt, wie der Text es sozusagen vorhersagt. Die Technologie hat damit also auch jede Menge weiterer Anwendungen. Das heißt, wir können das natürlich in jeder Situation, nicht nur im U-Boot machen, sondern auch in Situationen, wo man grundsätzlich nur sehr schlechte Bandbreite hat. Oder das, was wir bei uns im Labor tun, ist in mehreren Sprachen. Das heißt, wenn wir jetzt den Text auch noch übersetzen, können wir ihr Gesicht mit der ursprünglichen Stimme dann auch noch andere Sprachen sprechen lassen. Das heißt, wenn sie mit ihrer Stimme Chinesisch, Französisch, Russisch sprechen wollen, dann geht das mit derselben Technologie auch.
Das ist ja schon ein lang gehegter Wunsch, dass man quasi Videokonferenzen über Sprachgrenzen hinweg machen kann und nicht auf das Antlitz des sprechenden Menschen verzichten muss.
So ist das, genau. Seit Jahren forschen wir an der sogenannten Speech-to-Speech-Translation, also Übersetzung gesprochener Sprache für Dialoge. Aber besonders wenn man nun jetzt Videokonferenzen hat, reden wir inzwischen von sprachtransparenter Kommunikation. Das heißt, wir wollen ja eigentlich nicht nur die gesprochene Sprache oder den Text übersetzen, sondern wir wollen eigentlich das Gefühl entstehen lassen, dass ich mit einer anderen Person interagieren, kommunizieren und sie verstehen kann, auch wenn ich deren Sprache nicht verstehen kann. Für uns ist das natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Art des positiven Nutzens von Deepfakes, weil wir kreieren ja letztendlich ein künstliches Video der Person. Man kann der Person natürlich auch Worte in den Mund legen, die sie gar nicht gesagt hat. Aber in unserem Falle tun wir natürlich das als eine ethisch gute Anwendung, in der wir damit ja die tatsächliche Kommunikation der Person unterstützen und verbessern.
Das war Alex Weibel vom Karlsruhe Institut für Technologie über ein neues Verfahren für extrem schmalbandige Videotelefonie.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23, 24.
Diese Jenseitsvorstellungen, die sind doch alle nicht so schön. Die Germanen haben an sowas wie eine Mallorca-Party mit anschließender dritter Halbzeit geglaubt. Die haben in Valhall einfach weiter prügeln und saufen wollen und trotz Suff und Prügel am nächsten Tag keinen Kopf haben, der wehtut. Ja, schön, aber auf Dauer? So wird die Ewigkeit? Der Hinduismus ist auch keine Alternative. Du wirst nur ständig wiedergeboren. Selten als Gott, meistens als Vieh. Also nicht der Stress mit dem Karma. Im Islam ist das Paradies kompliziert wie's ISO-OSI-Referenzmodell. 7 Layer der Seligkeit. Da blickt man nicht durch. Beim Christenmenschen tut's am Anfang auch noch weh. Da geht's erstmal ins Fegefeuer. Ja, sehr nützliche Jenseitsvorstellung zwar. Hat man schon schöne Kirchen mitfinanziert. Aber für die, die da geläutert werden, für die ist's halt doch eher unangenehm. Und jetzt reden sie alle von diesem digitalen Jenseits, dem Metaversum. Wortgewaltige Visionäre, die 5 Riesen und gierige Zwerge. Da geht's zu wie in der germanischen Mythologie. Wie wird das Metaversum dereinst ausschauen? Wie ein Einkaufsparadies am gnadenlosen Strom? Ein Eye-Paradise? Wird man dort böse sein? Oder wird's gar der Konzern, der schon so heißt? Man möchte sich das alles gar nicht wirklich vorstellen. Und wenn man sich dann noch das Hier und Heute vergegenwärtigt, es ist Sommer, es ist Samstag, der 7. Tag, die Arbeit getan, Wochenende, dann weiß man, wie immer man sich's auch vorstellt, zum Diesseits ist das Jenseits einfach keine Alternative.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Russische Hacker sollen deutsche Energieversorger ausspioniert haben. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Generalbundesanwalt hat Recherchen von BR und WDR zufolge einen Haftbefehl gegen einen russischen Hacker erwirkt, der an Operationen gegen die Netzwerke von Energieversorgern beteiligt gewesen sei. Der Mann gehöre demnach unter anderem zu einer als Berserk Bear bekannten Hackergruppe, hinter der der russische Geheimdienst FSB stehen soll. Der Verdächtige soll unter anderem für einen Angriff auf das Netzwerk der Firma Netcom BW im Sommer 2017 mitverantwortlich sein, einer Tochter des deutschen Energieversorgers EnBW.
Viele Breitbandanschlüsse liefern kein schnelles Internet.
Das zeigen neue Zahlen der Bundesnetzagentur, die die Bonner Behörde auf dpa-Anfrage mitgeteilt hat. Demnach hatten sich von Mitte Dezember bis Ende Juni rund 22.000 Kunden und Kundinnen mithilfe der Breitbandmessungs-App der Bundesnetzagentur über zu langsame Verbindungen beschwert, in der Regel mit Erfolg. Denn im Dezember 2021 hatte die Bundesnetzagentur die Bedingungen für eine mögliche Preisminderung bekannt gegeben. Ist die Datenrate schlechter als vertraglich vereinbart, können Kundinnen und Kunden den Preis mindern.
Ein Staatstrojaner aus Österreich nutzt Zero-Day-Exploits.
In Österreich überprüft der Staatsschutz Informationen, wonach die Spionagesoftware eines Wiener Unternehmens in Österreich, Großbritannien und Panama gegen Anwaltskanzleien, Banken und Beratungsfirmen eingesetzt wurde. In seinem Security-Blog berichtete Microsoft diese Woche, dass Experten des Konzerns die Schadsoftware Sub-Zero des Unternehmens DSIRF analysiert hätten. Demnach ist das Programm in diesem und im vergangenen Jahr mehrfach mit dem Ziel eingesetzt worden, an vertrauliche Daten wie etwa Passwörter zu gelangen.
Google will nervige Werbung eindämmen.
Der IT-Konzern hat eine Reihe von Änderungen an seinen Richtlinien für App-Entwickler vorgenommen. Betroffen sind unter anderem die Vorgaben für die Einbindung von Werbeanzeigen. Demnach ist es ab Ende September nicht mehr zulässig, Vollbildanzeigen in Android-Apps einzubinden, die sich nicht nach höchstens 15 Sekunden schließen lassen. Mit den neuen Vorschriften will der Konzern offenbar gegen Lücken im bisherigen Regelwerk vorgehen, die ausgenutzt wurden, um kurzfristig hohe Werbeeinnahmen zu erzielen.
Die Bundesregierung befürwortet das Aus für anonyme Kryptozahlungen.
Künftig müssen bei der Übertragung von Kryptowerten Auftraggeber und Empfänger identifiziert werden. Die Bundesregierung hat keine grundsätzlichen Einwände mehr gegen den ersten umfassenden Regulierungsansatz für die Kryptowährungsbranche, auf den sich Verhandlungsführer der EU-Gesetzgebungsgremien im Juni geeinigt haben. Man setze sich, Zitat, auf europäischer und internationaler Ebene für einen verlässlichen rechtlichen Rahmen für Kryptowerte ein, antwortete das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag.
Russland will App-Stores durch ein eigenes System ersetzen.
Als Folge der westlichen Sanktionen will die russische Regierung eine neue Art App-Store einführen. Dieser soll sich auf das lokale Russland fokussieren und muss per Gesetz auf neuen Smartphones installiert werden, wenn es aktiv wird. Laut einer Information des russischen Unterhauses Duma wird das Gesetz parallel zur offiziellen Ankündigung in Kraft treten. Es sei ein Schritt gegen die Sanktionen und unfreundlichen Aktionen ausländischer Staaten, heißt es.
Sternzeit, 30. Juli. Richard Schorr und der unwürdige Straßenname. Der Astronom Richard Schorr denunzierte Astrologen als Volksschädlinge und rief seine Mitarbeiter aktiv zur Beteiligung auf. Er schadete damit anderen Menschen. Eine Umbenennung der Schorr-Höhe ist geboten. So heißt es im Abschlussbericht der Kommission zum Umgang mit NS-belasteten Straßennamen in Hamburg. Richard Schorr leitete fast ein halbes Jahrhundert lang die Hamburger Sternwarte. Schon im August 1933 bat er im Namen der deutschen Astronomen das Reichsinnenministerium, bei der Säuberung des öffentlichen Lebens auch dem überall eingerissenen astrologischen Unfug Einhalt zu gebieten. Zugleich versicherte er, man sei gerne bereit, diesen Kampf in jeder Weise zu unterstützen. Für Richard Schorr hieß dies, immer wieder Vorträge von Astrologen bespitzeln zu lassen und diese Berichte umgehend an die Gestapo weiterzuleiten. Betroffen von Schorrs Aktivitäten waren unter anderem Wilhelm Wulff und Alfred Witte. Wulff wurde dreimal verhaftet, zeitweise im KZ interniert, misshandelt und gezwungen, für NS-Führer Horoskope zu erstellen. Witte nahm sich 1941 aus Angst vor seiner Verhaftung das Leben. Richard Schorr war zwar kein NSDAP-Mitglied, anders als Otto Heckmann, der nach Schorrs Pensionierung Direktor der Sternwarte wurde, aber Schorr war in der NS-Zeit kein Mitläufer, sondern Mittäter. Trotzdem heißt am Geesthang neben der Sternwarte in Hamburg-Bergedorf ein Fußweg noch Schorrhöhe. Doch das könnte sich bald ändern.
Ist das Modell der konventionellen Familie am Ende? Um diese Frage geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.